Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Ja, herrlich. Jetzt sitzen wir uns das erste Mal in Hamburg gegenüber. Richtig schön. Es ist ein regnerischer Vormittag. Die Sonne schaut ab und zu schon mal durch und wir sind unfassbar dankbar für euer Feedback auf die letzten Folgen und euren Support, all die wundervollen Nachrichten, die uns erreicht haben von Menschen, die ganz ähnliche Geschichten haben, wie wir in ähnlichen Prozessen sind. Sei das familiär, sei das bei der Arbeit. Und wir sind richtig, richtig froh, dass das so gut angenommen wird von euch. Also wir sind einfach dankbar und genau das wollen wir auch in dieser Folge heute nochmal vertiefen. Das, was eigentlich der Grund ist, warum wir hier sitzen, warum wir über diese Themen sprechen, und das ist das Thema Beziehung. Im besten Fall dann irgendwann gesunde, schöne Beziehung.
Gelingende Beziehung.
Gelingende Beziehung, genau. Und wir haben da ja auch eine sehr, sehr intensive Vater-Sohn-Beziehungsgeschichte, Karussell hinter uns. Ich würde mal sagen, dass die tatsächliche Beziehung erst so vor so 14 Jahren losging, als, ja, was war das, die Musik, die uns dann zusammengebracht hat, dass wir sehr viel auf Konzerte zusammengegangen sind und dann uns da langsam rangetastet haben, wie die Kommunikation und Beziehung zwischen einem Boomer-Vater und einem Gen-Z-Sohn auf eine gesunde Ebene kommen kann. Was ganz lustig ist, wir hatten ja jetzt auch schon ganz viel Feedback auch aus dem persönlichen Raum und die meisten meinen, wir sind hier in diesem Podcast deutlich zu harmonisch und friedlich, weil die uns eben auch schon dann zum Teil 20, 28 Jahre kennen und wir nicht immer so gut diskutiert haben und so eine gute Beziehung hatten, wie wir es jetzt haben, aber natürlich das auch jedem wünschen und da auf jeden Fall was zu erzählen haben, wie wir da hier hingekommen sind und wie wir mittlerweile doch eine sehr gesunde Diskussionskultur und sehr, sehr schöne Vater-Sohn-Beziehungen haben, sowohl auf privater als auch beruflicher Ebene. Genau, und heute soll es wie immer auch erstmal ein bisschen mit Theorie starten. Ich würde dafür direkt mal an den mir gegenüber sitzenden Boomer und Vater Michael Trautmann übergeben.
Ja, vielen Dank, Oskar. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten als beim letzten Mal, aber der Einstieg, den wir uns gemeinsam ausgesucht haben, ist eine Studie, die seit über 80, man kann ja fast 90 Jahren läuft, in den 30er Jahren in Boston an der Harvard University gestartet ist als Langzeitstudie. Robert Waldinger, der vierte Leiter dieser Studie, war in dem anderen Podcast, den ich mache, On the Way to New Work, bei uns zu Gast. Der vierte Leiter, und der hat mit den Forschergenerationen davor und seinem Team Folgendes untersucht. Die haben ursprünglich mal 724 Männer aus Boston, politisch völlig unkorrekt, in diese Studie eingesammelt. Das waren zwei Teilstudien, die zusammenkamen. Die eine Gruppe waren Harvard-Studenten und die andere Gruppe waren arme Bostoner Hafenarbeiterkinder. Und die wollten versuchen herauszufinden, welche Faktoren für ein sinnvolles, gesundes und glückliches Leben entscheidend waren. Und was man sich vorstellen kann, wenn du Menschen aus Harvard hast und arme Hafenarbeiterkinder, dann ist natürlich der Zugang zu Bildung, der Zugang zu gesunder Ernährung und dann auch einem guten Gesundheitssystem schon ein Faktor. Und im Durchschnitt sind die Absolventen der Harvard University 10 Jahre älter geworden. Aber sobald aus der anderen Gruppe jemand es geschafft hat, den sozialen Aufstieg und zu studieren, ist der Faktor sofort weg gewesen. Also was kann dann noch entscheidend sein? Und je tiefer die reingebohrt sind, die haben also Medical Records sich angeguckt, Interviews gemacht, sind in die Familie gegangen, haben beobachtet, also richtig umfangreiche Studien gemacht und dann herausgearbeitet, dass es Beziehungen sind, die am stärksten erklären, warum wir gesund bleiben, glücklich sind und ein langes Leben haben. Und das Fazit ist, gute Beziehungen machen uns glücklich und gesund und haben einen positiven Einfluss auf ein langes Leben. Und es gibt dann noch eine Meta-Analyse zu 148 Studien zum Sterberisiko. Und da kommt raus aus dieser Meta-Analyse, dass stabile zwischenmenschliche Beziehungen unsere Überlebenswahrscheinlichkeit um 50% erhöhen. Und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht oder Gesundheitszustand.
Krass.
Man kann also immer damit anfangen, auch mit...
Auch im, also, im Laufe einer Beziehung, dass das nicht von Anfang an richtig ist. Super, super spannend. Da finde ich dann am Ende des Tages wahrscheinlich die weibliche Perspektive noch spannender, weil ich oft das Gefühl habe, dass uns da, dass das nicht so mitgegeben wird, auch als junge Männer, wie wichtig Beziehungen für uns sind. Also jetzt vielleicht mal, das war ein sehr persönliches Beispiel, aber von meiner Großmutter, die ich ja wirklich sehr schätze, mit der ich auch eine sehr enge Mentorinnen-Beziehung habe, die immer gesagt hat, dass mein Großvater eigentlich keine richtigen Freunde hatte und keine richtigen Beziehungen, was immer nur die Arbeit war. Und dann gab es da sozusagen Freundschaften, die da über die Arbeit entstanden sind, aber eigentlich war das ihr Job sozusagen. Das ist natürlich noch ein ganz anderes Rollenbild. Aber dass das eigentlich von Anfang an uns gar nicht so sehr mitgegeben wird, wie wichtig enge Beziehungen sind, eben nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext. Mhm. Heute wollen wir uns natürlich doch eher mit dem beruflichen Kontext und der Wichtigkeit von Beziehungen im beruflichen Kontext auseinandersetzen. Aber auch da, falls ihr da spannende Studien habt, wo es vielleicht dann doch die weibliche Perspektive gibt, das hat ja glücklicherweise in den letzten Jahren deutlich zugenommen, dass nicht mehr nur alles an Männern erforscht wird, sondern wir auch endlich da uns in die richtige Richtung geöffnet haben als Gesellschaft. Baby Steps, aber es geht voran.
Ich finde das ein super, super Faktor, das Thema Rollenbild, was du gerade genannt hast. Da können wir mit Sicherheit auch nochmal eine extra Folge zu machen, wie sich Rollenbilder ändern. Was ich sehr spannend finde, also vielleicht noch als Ergänzung, dass fehlende soziale Beziehungen mindestens so schädlich sind wie 15 Zigaretten am Tag. Also es ist wirklich nicht einfach nur lala ist. Und wir, da wir ja hier auch einen Podcast haben, der über den beruflichen Kontext sprechen möchte oder wir darüber sprechen möchten, Robert Waldinger, der selber Psychiater ist und Zen-Priester, der sagt eben, dass diese beruflichen Beziehungen auch wichtig sind. Also es geht eben nicht darum, nur die eine große gelingende Beziehung. Er sagt eben auch, Menschen, die da Pech hatten und in toxischen Beziehungen sind, dass das dann wichtig ist, diese toxischen Beziehungen auch zu lösen. Mhm. Es geht also um alle Beziehungen, zu den Kindern, zu Freunden, in der Community, in der Kirche, wenn man gläubig ist, aber eben auch am Arbeitsplatz. Und,
absolut. Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich muss auch sagen, der Grund, warum ich jetzt schon, für meine Generation sehr lange meinem Unternehmen treu geblieben bin, sind zu 99% die guten Beziehungen mit den Kollegen und Kolleginnen. Heute Abend haben wir hier bei uns im Office dann ein Tischtennisturnier, was zwei sehr liebe Kolleginnen organisiert haben. Und es ist eigentlich immer, wenn ich hier in Hamburg bin, da habe ich angefangen und da ist mein ursprüngliches Team. Es ist, man kommt gar nicht wirklich gefühlt zum Arbeiten, weil es so schön ist, sich wieder zu sehen. Dann entsteht natürlich auch über die Diskussion und den privaten Einstieg und das Interesse dann meistens auch wieder was Spannendes im Arbeitskontext. Man überlegt sich neue Dinge und kann das Ganze dann natürlich auch als Kopföffner nutzen. Aber ich wäre nicht mehr da, wenn ich nicht so schöne Beziehungen zu meinen Kolleginnen und Kollegen hätte.
Vielleicht bevor wir gleich, du hast ja ein bisschen was vorbereitet, auch wie gelingen Beziehungen denn? Also wir wollen ja immer auch so ein bisschen ein Podcast sein, der den Menschen so ein bisschen ein paar Tipps gibt, wie man dann an die Themen rangehen kann, möchte ich noch eine weitere eine Psychiaterin, die bei uns zu Gast war, die hat gesagt, dass Burnout fast immer auf Beziehungen zurückzuführen ist. Ne? Mhm. Also es ist nicht dieses Überarbeitete, sondern es sind nicht intakte Beziehungen zu anderen Menschen, aber ganz häufig eben auch zu sich selbst.
Ja.
Und vielleicht fangen wir mal mit der Beziehung zu sich selbst an, wenn du magst. Und dann gehen wir mal ein bisschen drüber, wie wir Beziehungen zu anderen auch besser pflegen können.
Ja, super gerne. Also ich glaube auch, dass das ein extrem wichtiger Faktor ist. Und ich glaube auch sehr, sehr stark daran, dass bevor man nicht mit sich selbst, man muss ja nicht im Reinen sein, aber dass man sich, bevor man sich mit sich selbst beschäftigt hat und eine gute Beziehung zu sich selbst hat, kann man eigentlich keine gute Beziehung zu anderen Menschen aufbauen. Ja. Weil am Ende des Tages ist das das Essentiellste. Wir sind nun mal den ganzen Tag mit uns beschäftigt. Und ich glaube, da hattest du nochmal einen ganz spannenden Faktor, was bei uns im Kopf eigentlich stattfindet.
Das ist, und dann habe ich gleich auch eine Frage an dich, weil ich wollte hier nicht so viel Theorie machen.
Doch, wir müssen auch theoretisch werden.
Es gibt einen ganz tollen Soziologen, oder gab einen ganz tollen Soziologen, ich glaube, der lebt nicht mehr, der heißt Michael Lukas Müller. Mhm. Der hat das Buch Zwiegespräche geschrieben. Der hat das als Methode für Paargespräche entwickelt, aber auch gesagt, das ist eigentlich für alle Beziehungen gilt, können berufliche sein, Freundschaften. Und das Bild, was er dort vermittelt am Anfang des Buches, ist mir wirklich hängen geblieben. Er sagt, in einer Beziehung, sagen wir mal ein klassisches Paar, Mann, Frau, in einer Liebesbeziehung, kann natürlich auch Frau, Frau, Mann, Mann sein oder divers, whatever, wir wollen alle inkludieren, gibt es eine Schnittmenge von Gefühlen, Wissen über die Beziehung, die beträgt 1%. Mhm. Das heißt, wenn ich glaube, wir sind weiter, aber sagen wir mal eine Beziehung eines Paares, die so eher klassisch traditionell sind, wo beide viel arbeiten und man hat dann so am Abend vielleicht so seine Stunde noch, die man gemeinsam verbringt, aber es ist 1% des Bildes. Das heißt, 99% meines Bildes für diese Beziehung finden nur in meinem Kopf statt und 99% des Gegenübers, der Gegenüber, findet in ihrem Kopf statt. Und das sieht er als den Grund, die Grundursache, warum viele Beziehungen in die Schieflage geraten, weil man sehr viel rein interpretiert. Ne? Ich habe zum Beispiel, ich mache mal das Beispiel an mir und Mami. Ich habe früher immer gedacht, ich reise ja so viel, weil ich das für die Familie mache. Ne? Ich verdiene viel Geld und das gibt der Familie Sicherheit und habe in diesen Reisen ganz viel an euch gedacht, war sehr bei euch. Das habt ihr natürlich mitgekriegt. Für euch war ich immer weg. Ne?
Ja.
Und Mami hat es mal als Bild formuliert in der Phase, wo wir mal es nicht so gut zusammen hatten. Sie sagt, du warst eigentlich immer weg und wenn du zu Hause warst, hast du dich wie ein Gast benommen. So,
das ist natürlich eine. Das ist ja, wenn du in deinem eigenen Kopf lebst.
Das ist ihr Bild, genau. Ja, ja. Und das fand ich ein starkes Bild. Und ich würde da jetzt gar nicht tiefer rein, ich hätte jetzt eine Frage an dich, weil du hast vorhin so in der Einleitung gesagt, dass unsere Beziehung eigentlich mit 14 auf deiner Seite besser wurde. Du hast das Thema Musik genannt. Das ist für mich ein begleitender Faktor. Ich glaube, was ganz, ganz viel dazu beigetragen hat, ist, dass du in dem Alter angefangen hast, wahnsinnig viel Verantwortung für dich zu übernehmen und auch sehr viel mehr dich mit dir auseinandergesetzt hast. Vielleicht kannst du uns noch mal da zurückführen.
Das ist natürlich auch ein spannender Faktor. Ich habe ja da damals nach mehreren Schulwechseln, verschiedensten Eskapaden und Eskapismus dann da den Weg zur Therapie gefunden, was mich persönlich extrem weitergebracht hat, was ich bis heute, ja, wenn ich merke, mir geht's nicht gut, am Ende kann man das ja wie ein Personal Trainer fürs Gehirn sehen oder für die Psyche. Es ist einfach leichter mit als ohne und es ist ein schöneres Leben mit dieser Unterstützung und mit dem Bewusstsein als ohne. Dass ich da sehr früh mit angefangen habe und dass man sich auch sehr damit auseinandersetzt, zu merken, die andere Person gibt eigentlich immer ihr Bestes. Also auch wenn man sehr enttäuscht ist von seinen Eltern, von seinen Vorgesetzten, von wem auch immer, am Ende geben die ihr Bestes. Natürlich muss man sich nicht alles gefallen lassen, aber mit der Erkenntnis und dass man das erstmal zu sich nimmt, kommt man, glaube ich, bedeutend weiter. Und ich glaube, dass das auch bei dir insbesondere dann nochmal ein Boost war, als du dich mit deiner Psyche auseinandergesetzt hast und da auch die Therapie für dich entdeckt hast, dass das eine ganz neue Beziehungsebene für uns war. Jetzt müssen wir natürlich nicht allen Menschen empfehlen, direkt in die. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, dem es nicht gut tut, so, das mal sei mal dahingestellt. Aber ich glaube natürlich nicht, dass das jetzt die Lösung für alle Probleme ist. Ich glaube, wir müssen natürlich ein bisschen mehr am Anfang anfangen. Trotzdem, vielleicht als Empfehlung, warum sind wir hier, warum können wir so diskutieren, warum sind wir so offen miteinander? Wir haben uns beide sehr, sehr intensiv mit uns und unseren Themen auseinandergesetzt, unseren Traumata, allem, was da so dazwischen ist, und haben eben verstanden, was uns jeweils wichtig ist und wie wir es schaffen, unsere Beziehung so zu gestalten, wie sie jetzt ist, auf Augenhöhe, und dass wir uns zuhören und probieren, eben immer den Kompromiss zu finden und Brücken zu bauen. Aber um da vielleicht nochmal ganz kurz in tatsächliche To-Dos jetzt auch im Arbeitsalltag zu gehen. Also gute Beziehungen entstehen halt eben nicht von selbst, die müssen gezielt gefördert werden. Und wir sind gerade natürlich in einer Zeit, in der wir in den Permakrisen und logischerweise ich auch eher als auf der beratenden Seite, wir spüren jeden Tag, wie viel Druck auf allen Seiten ist. Und tatsächlich können ja genau die guten Beziehungen den Umgang mit Druck und auch die negativen Folgen erheblich erleichtern und abpuffern. So, auch das sagt die Wissenschaft. Ich hatte da ein ganz spannendes Paper von Frau Dr. Schulz-Dadaschinski gelesen und fand das sehr, sehr spannend, da auch da nochmal die wissenschaftliche Perspektive zu lesen, dass es tatsächlich so ist, dass es, also klar, es gibt verschiedenste Faktoren, in denen das bewiesen wird, aber es muss tatsächlich nicht mal die aktive soziale Beziehung sein, die wir jeden Tag führen, sondern auch die wahrgenommene. Wenn wir wissen, wir können, also auch wieder psychologische Sicherheit natürlich, wir können uns auf unsere Kolleginnen und Kollegen verlassen. Und manchmal sind es eben auch nur die Flurgespräche, das habe ich jetzt hier auch gerade wieder gespürt. Es ist einfach schön, wenn man merkt, wir haben eigentlich alle die gleichen Themen, wir haben alle die gleichen Ängste. Und insbesondere in diesen Krisen- und Druckphasen ist es einfach wichtig, diese Beziehung zu pflegen. So, sei es ein kleines Tischtennisturnier, es muss ja auch nicht teuer oder aufwendig sein, dass man nur mal abends zusammenkommt, um irgendwie was Kleines zu essen. Sei es auch nur die berühmte Pizza in der Mittagspause oder abends nochmal. Es ist einfach extrem wichtig, insbesondere in diesen Krisenzeiten, ist der Faktor noch mal größer, dass diese guten Beziehungen gefördert werden sollen und gerade nicht dann da gespart werden sollte. Weil dann bricht einem das Konstrukt zusammen. Und da glaube ich auch fest dran.
Ich mochte, was du vorhin, als wir über die Studie gesprochen haben, da hattest du erzählt, dass man Beziehungen auch als so eine Art Standby-Ressource sehen kann. Das fand ich einen super schönen Begriff, zu sagen, ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Ne? Ich weiß, man muss, ne? Und das, gerade was du gesagt hast, in anderen Worten, finde ich, ist damit toll zusammengefasst.
Gefühlte Entlastung, genau, absolut. Und diese aktive Wertschätzung der Beziehungspflege, dass man sich halt auch nicht schlecht dabei fühlt, wenn man sich dann mal einen Coffee-Talk mit einer Kollegin einstellt, weil natürlich könnte man dann gerade irgendwie vielleicht mehr Share oder Value kreieren oder nochmal was anderes, aber genau das ist es eben auch, was am Ende Impact macht und was allen hilft. Und das ist über, glaube ich, alle, wir eben, es treibt uns alle an, Beziehungen sind für uns alle von Relevanz. Ja. Über die Generationen hinweg. Jeder hat da seinen eigenen Zugang zu und ich glaube, wir lernen da auch mit jeder Generation mehr, wie wichtig das ist und wie sehr uns das nach vorne bringt. Ich habe da vielleicht nochmal als Beispiel eben auch einen Kollegen, den ich sehr, sehr wertschätze, mit dem ich jetzt, seitdem er bei uns ist, jede Woche unseren Innovation Coffee Talk mache. So, und das haben wir jede Woche, fast jede Woche schaffen wir das auch. Wenn es dann gerade eine sehr intensive Zeit ist, dann machen wir es auch mal nicht. Aber aus dieser halben Stunde sind eben schon Events, die wir geplant haben, rausgekommen. Wir haben Artikel geschrieben, Interviews geführt. Wir haben jetzt gerade unseren eigenen Newsletter entwickelt, WhatsApp-Newsletter. Da Shoutout an Philipp und OMR, der hat uns da ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Wir werden es ein bisschen anders machen, weil wir natürlich kein Geld haben, um irgendwie so ein Newsletter zu bespielen. Aber genau sowas kam eben aus einer halben Stunde in der Woche Austausch, sich auch vielleicht mal ein bisschen auskotzen, aber trotzdem diese gute Beziehung, die wir haben. So. Ja. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen, wir gehen jedes Mal besser aus diesem Gespräch raus von unserem Mut, als wir reingekommen sind. Und ich halte das für einen der wichtigsten Teile im Berufsleben, dass man das einfach nährt und dass man auch offen ist. Und natürlich kann das, also ich sehe es nicht als Schwäche, wenn man auch einfach mal sagt, ey, mir geht es gerade wirklich beschissen. Vielleicht hat der andere eine Lösung, vielleicht geht es dem anderen genauso und dass man sich einfach austauscht und da klar ist und genauso sprechen wir ja auch miteinander. Und ich glaube, wir müssen da einfach so ein bisschen aus dieser Angsthaltung rauskommen, dass man in der Arbeit irgendwie immer nur Stärke zeigen muss und krass, es ist nicht immer geil und gerade ist wirklich die Welt auch nicht unbedingt so schön. Aber genau die Beziehungen helfen uns eben dabei, das abzudämpfen.
Ja. Ist ganz schön. Wir hatten ja gerade meine Geschäftspartner, das waren die und ich, hatten gerade 3 Tage Top-Management-Leadership-Training mit einem großen weltweit agierenden Medienhaus. Und da waren Menschen, die im Top-Management-Pool sind, also schon wirklich ganz kurz vor Top-Position, teilweise schon in Top-Position. Und das war eine Gruppe, die waren zwischen 35 und 58 Jahren alt und der Jüngste in dieser Gruppe hat von Anfang an aufgemacht und gezeigt, wie es geht. Und die Älteste hat von Anfang an aufgemacht und gezeigt, wie es geht. Und die anderen ganz, ganz schnell alle darauf eingezahlt. Da war niemand dabei, der irgendwie gemauert hat. Und das schönste Feedback, was wir dann von einem bekamen, der quasi altersmäßig genau in der Mitte war, 46, der sagte, Svante, Michael, vor allen Dingen möchte ich euch danken, wie ihr beide Verletzlichkeit gezeigt habt in der Art und Weise, wie ihr eure Inhalte vermittelt, weil das sofort den Raum aufmacht für uns alle. Ne? Und das ist genau der Punkt. Du musst nicht
Leading immer, by example.
Ja, und du musst nicht immer der Superhero sein. Und du, und was aber auch wichtig ist, gute Beziehungen, ne, das hast du auch vorhin erzählt im Briefing, gute Beziehungen entstehen nicht von selbst, sondern müssen auch gezielt gefördert sein. Du musst Zeit investieren, du kannst dich nicht darauf verlassen, nur weil du...
Ne, also und müssen Raum bekommen, ja, genau. Ja. Also wenn man jetzt als Leadership-Person vielleicht auch sieht, okay, meine Trainee, meine Mentee ist jetzt hier diese Woche in 3-4 Coffee Talks, da könnte doch jetzt hier Share oder Value kreiert werden. Ja, aber genau das passiert. Einfach auch die Leute da in dem Prozess lassen und dass diese Räume ermöglichen und öffnen. Am Ende des Tages bestärkt das alles im Unternehmen, wenn gute Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden stattfinden. Und ich finde, dieser eine Faktor, den du auch noch ansprachst, dieses Thema Neugier. Wir haben ja auch darüber schon gesprochen. Es ist einfach gut zuzuhören. Und genau das gilt eben auch für eine Beziehung, meiner Meinung nach. Also auch in jedem Kontext. Zuhören, schauen, was ist es wirklich, was den anderen Menschen gerade beschäftigt. Gibt es da irgendwas, was ich dazu beitragen kann? Oder höre ich vielleicht auch einfach gerade mal nur zu und sage, ey, krass, fühle ich nicht. Und nicht immer gleich einen Ratschlag geben oder in die Empfehlung gehen, sondern einfach zuhören, neugierig bleiben. Und dann auch auf der anderen Seite sich eben nicht dafür schämen, auch über die eigenen Schwächen zu sprechen. Wir sind alle nicht perfekt, bei Gott nicht, wir auch nicht. Und ja, vielleicht hilft euch ja unser kleiner privater, beruflicher Mischmasch, den wir hier so besprechen, da vielleicht auch ein bisschen offener ranzugehen an das Thema.
Genau, also vielleicht fassen wir nochmal zusammen. Du hast so schön das ja zusammengetragen aus der Studie, was so ganz gute Beispiele für die Förderung von guten Beziehungen sind. Ne? Also es sind Teamsitzungen, die Raum für auch persönliche Themen bieten. Es sind auch geplante und spontane, nichts arbeitsbezogene Interaktionen, dass man einfach mal sagt, hey, wollen wir mal rausgehen, wollen wir spazieren gehen, ich habe hier mein Thema.
Ja.
Fluggespräche hast du genannt, das ist ja auch einer der Gründe, und da werden wir, wenn wir die Folge über hybrides Arbeiten machen, warum das Büro noch so wichtig ist, weil diese ungeplante Kollaboration so wichtig ist. Und auch in den Team-Meetings eben wir beides Platz haben. Und ich würde nochmal gerne einmal zurückkommen zu dem Thema, wo du gesagt hast, der Moment, wo du angefangen hast mit Therapie, der Moment, wo ich angefangen habe. Also für mich, und auch nochmal wieder zurück zur Beziehung zu sich selbst, also mir hat sehr geholfen das Bild, ein Training, also den Muskel der Selbstwahrnehmung und der Selbstfürsorge zu trainieren, dass du erstmal weißt, was ist eigentlich mit mir, was wirkt wie auf mich und was brauche ich. Ja. Wenn ich das im Griff habe, kann ich mich, ne, ähnlich wie dieses Beispiel im Flugzeug, greifen sie erst selber zur Maske, dann zu anderen, dann kann ich mich in Beziehung auch zu anderen begeben. Und was ich sehr schön fand, das hast du so im Nebensatz gesagt, nicht immer gleich Ratschläge geben, sondern vielleicht einfach nur mal zuhören, gute Fragen stellen, vielleicht von eigener Erfahrung berichten, möglichst in der Ich-Form. Ne? Ja.
Und, am Ende sind es ja alles Muskeln, die trainiert werden. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, so Leadership, das ist ein Muskel, der trainiert werden muss, so Selbstreflexion, alles geht Hand in Hand. Man muss es eigentlich immer holistisch sehen, um ans Ziel zu kommen. So, es reicht nicht punktuell und mal hier 5 Minuten, mal da 5 Minuten, sondern man muss es halt aktiv in seine Prozesse mit einbinden. Mir hilft Journaling extrem dabei, also 5 Minuten Tagebuch, einfach wofür bin ich dankbar, was sind meine Ziele, was will ich die nächsten Monate machen.
Ja.
Das wirkt ja oft auch so ein bisschen Mindset, Grindset-mäßig, aber einfach 5 Minuten am Tag aufschreiben.
Das ist ein gutes Training für die Beziehung zu sich selbst.
Genau, ja. Exactly.
Ja. Oscar.
Verdammt.
It was fun.
Schön again. Ist es.
Ja. Und was ist, willst du, machst uns aber einen schönen Ausblick, was ist nächste Woche dran?
Nächste Woche werden wir uns mit dem Thema, Moment, ich schaue
Karriere, glaube ich, ne? Oder?
Kann es sein? Es geht um das Thema Karriere, genau, auch da.
Das wird spannend.
Haben wir einige gute Tipps, Tricks, Anwendungen, die euch hoffentlich auf eurem Weg helfen. Wir haben auch da tatsächlich einen sehr unterschiedlichen Ansatz, also vor allen Dingen jetzt am Anfang meines Berufslebens, wie du am Anfang deines Berufslebens warst. Genau, was sind so die Struggles, die meine Generation gerade durchmacht? Was waren damals die bei dir? Dass wir vielleicht auch da wieder mehr Brücken schaffen können und drüber sprechen können, was waren damals deine Ängste, eure Ängste nach dem Studium? Weil es ist ja alles am Ende des Tages auch zirkulär. Und ganz viele Themen wiederholen sich ja auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Sehr guter Zeitartikel auch gerade, den ich nochmal empfehlen kann, warum die Gen Z, also das Einzige, was faul an der Gen Z ist, sind die Vorurteile. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in unserer zweiten Folge Generation.
Du hast hier so geile Sätze schon, die ich jetzt schon als Zitate sehe. Als Headlines, wunderbar.
Sehr, sehr gut.
Genau. Sehr cool. Ich habe noch einen letzten Punkt. Ich würde mich freuen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns weiterhin so tolle Bewertungen gebt. Also ich glaube, wir haben bisher nur 5 Sterne gekriegt. Das ist ganz großartig.
Super schön.
Hey. Wir haben auch Texte dazu. Das hilft, dass der Podcast so ein bisschen in die Rotation kommt. Wir waren jetzt schon in den Rankings zu sehen, bei Wirtschaftspodcast. Vielen, vielen Dank. Das hat nur was mit euch zu tun.
Hätte ich nie gedacht.
Gerne, gerne weiter. Und ich warne schon mal vor, wir werden in der Woche vor unserer 10. Folge, da wollen wir so ein bisschen das Thema Retro machen, auch nochmal euch bitten, uns Feedback zu schicken, was euch gefallen hat, wo ihr noch Dinge gerne sehen möchtet, weil wir euch da mit reinnehmen wollen, eure Zitate, eure Ideen, um dieses Thema Retro regelmäßig zu machen. Und,
genau, wir wollen ja auch gemeinsam mit euch wachsen durch euer Feedback.
Absolutely.
Und auch vielen Dank für alle Vorschläge, Ideen, dass ihr da so offen auf uns zugeht. Ich freue mich wirklich wie Bolle über jede Nachricht und macht gerne bitte weiter, schreibt uns bei LinkedIn und da sind wir am meisten, würde ich jetzt mal so sagen. Keep it going. Vielen Dank für alles. Wir sind sehr, sehr dankbar für euch und freuen uns auf die nächsten Folgen.
Ciao.
Servus.